Also das, was wir vorher wussten, ess nicht so viel Schweinebraten, trink nicht so viel Bier, ess mehr Brokkoli, das wirkt tatsächlich bis in die tiefsten molekularen Ebenen. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich noch 40 Jahre sicherlich eigentlich vor mir habe. Also dass ich da gerade so ein bisschen über die Halbzeit drüber bin. 66% aller Krebstodesfälle in Deutschland. Zwei Drittel aller Krebstodesfälle in Deutschland könnten verhindert werden durch Prävention und die richtigen Maßnahmen vorher. Auch weil ich zwischendrin zu positiven Schlussfolgerungen gekommen bin, nämlich dass mein eigener Tod hoffentlich noch ein paar Jahre weg ist und dass ein langes, gesundes Leben möglich ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche alle zwei Wochen mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens, heute mit Thomas Schulz. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Lieber Herr Schulz, ich stelle Sie gleich ausführlich vor, aber meine erste Frage ist, wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
In den letzten 2 Jahren habe ich, glaube ich, viel mehr an den eigenen Tod gedacht als jemals zuvor, weil ich mich tatsächlich thematisch einfach angefangen habe, mit längerem Leben zu beschäftigen. Das längere Leben endet natürlich auch irgendwann. Da kommt man natürlich auch automatisch an den Gedanken des Todes und natürlich auch vor allem die große Frage, möchte ich den so weit hinten rausschieben, wie es geht oder nicht? Und was bedeutet Tod eigentlich für mich? Also in dem Moment, wenn man über Leben nachdenkt, denkt man automatisch auch über Tod nach, ja.
Ist es denn für Sie ein unangenehmes Nachdenken? Finden Sie es eigentlich eher gut, weil es ja einem sozusagen auch bewusst macht, wie man lebt, wenn man über den Tod nachdenkt?
Erstaunlicherweise fand ich es eigentlich gar kein unangenehmes Nachdenken. Ich vielleicht auch, weil ich zwischendrin zu positiven Schlussfolgerungen gekommen bin, nämlich dass mein eigener Tod hoffentlich noch ein paar Jahre weg ist und dass ein langes, gesundes Leben möglich ist und auch weit gesünder, als ich es mir wahrscheinlich in früheren Jahren vorgestellt habe und ich eigentlich erstmal optimistisch rausgegangen bin, dass die nächsten Jahrzehnte hier noch gute werden könnten. Und dann hinterlässt das, glaube ich, so ein ganz gutes, positives Grundgefühl.
Ja, aber wenn Sie sagen, der Tod lässt hoffentlich noch lange auf sich warten, heißt ja trotzdem, der kommt irgendwann, weil man kann ihm nicht entgehen. Ja, die positiven Gedanken, die kamen, so ja, es dauert noch lange, sind ja irgendwie auch nur relativ positiv dann.
Das stimmt. Das ist völlig richtig. Vielleicht ist es auch ein Verdrängungsmechanismus, sich nicht ganz konkret mit dem Tod als solchem auseinanderzusetzen. Ist es für uns tatsächlich, ich bin ja auch in diesem mittleren Alter, wo die Eltern inzwischen alt geworden sind und dann noch auch an diese Grenzen kommen. Deswegen ist es einfach so ein präsentes Thema für uns. Aber ich fand es auch nicht nur für mich, sondern auch beruhigend für meine Eltern und die Zeit, die wir noch mit ihnen haben. Tatsächlich erstmal, dass wir noch ein paar gute Jahre erwarten, keine Leidenden. Das überwiegt so eigentlich alles. Ich finde es auch gar keinen schlechten psychologischen Mechanismus erstmal.
Die Verdrängung, meinen Sie?
Nicht die Verdrängung, aber das Positive zu sehen.
Ja, weil die Verdrängung und das Positive zu sehen geht ja so ein bisschen Hand in Hand.
Finden Sie? Ja, jetzt bin ich natürlich kein Psychologe, aber vielleicht ist es ein Hinausschieben, na klar, aber vielleicht ist es auch kalifornischer Optimismus irgendwie, wo ich ja noch lange gelebt habe, versucht irgendwie das Gute und das Schöne zu sehen, bevor man sich mit dem Schwierigen auseinandersetzt, das mag sein.
Ich finde nämlich die Verdrängung eigentlich auch nicht immer nur negativ. Also es wird ja oft so gesagt, die Moderne verdrängt den Tod, auch wenn das nie so richtig bewiesen wurde. Die Soziologen sind sich da ganz unsicher, ob das wirklich stimmt. Aber das hört sich erstmal so negativ an. Man verdrängt den Tod. Man könnte es ja auch sagen, naja, man legt halt jetzt eher Wert darauf, auf das Hier und Jetzt und auf das Leben und der Tod kommt sowieso noch rechtzeitig und dann kann man ja bis dahin jetzt erstmal nicht so viel an ihn denken.
Genau, das finde ich nämlich eigentlich auch und das ist, ich glaube, die Zeiten sind ja sowieso nicht die leichtesten. Wir haben, glaube ich, den ganzen Tag eigentlich nur mit großen Sorgen so zu tun in der Welt und vielleicht ist es auch der Gesamtmechanismus, den ich da an den Tag lege, zu sagen, ich versuche doch in allem erstmal das Bessere zu sehen, damit beifällt ist. Auch in meinem Job, der sich ja nun auch mit tagesaktuellen Nachrichten eben sehr viel befasst, da waren die letzten 5 Jahre ja auch nicht die unterhaltsamsten, sagen wir mal so.
Jetzt haben Sie schon Ihren Job angesprochen, es ist auf jeden Fall Zeit für mich, Sie jetzt nochmal vorzustellen. Thomas Schulz ist Reporter beim Spiegel und war lange der USA-Korrespondent des Spiegels und hat dort auch die Redaktionsvertretung im Silicon Valley aufgebaut. Er hat diverse Preise für seine journalistische Arbeit bekommen, unter anderem den Henry-Nannen-Preis. Und er hat auch schon 2 Bücher geschrieben, die so ein ähnliches Thema oder zumindest in eine ähnliche Richtung gehen, wie das neue Buch, was jetzt gerade erschienen ist, über das wir auch gleich noch reden werden. Seine ersten beiden Bücher hießen Was Google will und Zukunftsmedizin. Und jetzt gerade das neue Buch heißt Projekt Lebensverlängerung, wie 100 gesunde Lebensjahre dank Spitzenforschung und Hightech-Medizin jetzt schon möglich werden und was wir selbst dafür tun müssen. Wir haben jetzt ja gerade schon darüber geredet, Herr Schulz, dass Sie sich mit längerem Leben beschäftigt haben. Das ist ja auch das Thema des Buches. Ich habe nachgelesen, Sie sind 51. Was glauben Sie, wie viele gute Lebensjahre haben Sie noch?
Zwischen Glauben und Hoffen, das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen, ist vielleicht der Unterschied. Aber also ich glaube auch tatsächlich, dass ich noch 40 Jahre sicherlich eigentlich vor mir habe. Also dass ich da gerade so ein bisschen über die Halbzeit drüber bin. Es geht ja inzwischen vielen Menschen so, dass sie auch bis in die 80er hinein noch ziemlich fit sind. Und das ist auch überall zu beobachten. Das ist tatsächlich eine empirische Beobachtung. Und umso jünger die Generationen, umso fitter gehen sie eigentlich in die nächsten Jahrzehnte. Und 90 können wir eigentlich schon alle gut schaffen, wenn wir uns ein paar Grundregeln halten, ja.
So ungefähr 80 ist, glaube ich, die statistische Lebenserwartung für Männer in Deutschland zurzeit.
Genau, ja, so. Das ist dann die statistische, das ist, genau, das ist die Lebenserwartung. Dann ist aber natürlich erstmal die Frage, ich glaube, das ist die wichtige Frage. Sind die letzten 10, 15 Jahre so nach dem Rentenalter, wo wir dann wirklich ins Alter kommen, wo das auch interessant ist, dass das Alter immer noch anders definiert wird, auch von den Menschen als früher. Aber wenn wir ins Alter kommen, dass das gute Jahre sind, ne? Und das war halt oft so in den letzten, tja, muss man sagen, Menschheitsgeschichte in den letzten Jahrtausenden, dass so ab 50 spätestens rum die ganzen Wehwehchen, dann die ganzen Alterskrankheiten kommen und dass dann halt oft die letzten 10, 20, 30 Jahre einfach nur Kranke und Leidende sind. Das ändert sich gerade und das hängt zum Teil daran, was die Medizin kann und zum Teil aber auch, dass wir selber inzwischen verstanden haben, dass wir ein paar Sachen machen müssen, damit es uns gut geht.
Das heißt, wir können uns einerseits auf die Forscher verlassen, andererseits ja. Haben wir aber auch selbst eine Aufgabe. Was ist denn diese Aufgabe?
Die Aufgabe ist, seinen eigenen Körper ein bisschen zu pflegen und auf sich selber zu achten, möglichst schon in frühen Jahren. Das kann man jetzt irgendwie ganz, ganz medizinisch sehen. Das ist egal, ob Sie mit den Onkologen reden oder mit den Neurologen, also mit den Alzheimer-Forschern oder den Krebsforschern oder mit den Diabetik-Experten oder auch mit den Herz-Kreislauf-Experten. Wir sehen halt überall, dass wenn wir spätestens mit 40, 50 anfangen, Vorsorge zu treffen, also viel Sport und gesund essen, dass das das Risiko für diese Alterserkrankungen erheblich mindert. Und zwar wirklich erheblich, dass all das, was wir als diese Wehwehchen im Alter kennen, dass wir die von vornherein mit Prävention tatsächlich in den Griff kriegen können. Eine meiner Lieblingsstatistiken dazu ist auch, die offiziell vom Deutschen Krebsforschungszentrum ist, 66% aller Krebstodesfälle in Deutschland, 66%, 2/3 aller Krebstodesfälle in Deutschland könnten verhindert werden durch Prävention und die richtigen Maßnahmen vorher. Also wir haben vieles selber in der Hand. Das ist ja erstmal eine beruhigende Nachricht.
Die haben ja auch in Ihrem Buch, so habe ich zumindest es gelesen, in den Kapiteln sagen die verschiedenen Dinge aufgeschlüsselt, die man jetzt konkret tun müsste.
Ja.
Es gibt zum Beispiel, Sie haben es jetzt schon gesagt, Ernährung, es gibt Sport, aber letztendlich sind es ja Dinge, die einem fast selbstverständlich erscheinen.
Ja.
Was ist das, was neu ist jetzt? Was ist die neue Erkenntnis?
Naja, klar, also eigentlich sagt der Arzt natürlich seit Jahrzehnten, irgendwie rauch nicht und mach Sport, hat aber nicht dazu geführt, dass wir das leider machen würden. Die neue Erkenntnisse, die wir so in den letzten 10 Jahren dazu gekommen sind, ist, dass wir angefangen haben, diesen biologischen Prozess, den wir Alter nennen, wirklich zu entschlüsseln und auch zu definieren. Das konnten wir vorher tatsächlich gar nicht. Es gab auch gar keine klaren Definitionen. Es gab nur Theorien, was Altern irgendwie so ausmacht. Und ich dachte, oh, Organe zerfallen, Zellen sind auch nicht mehr so fit und wir kennen natürlich alle Symptome, irgendwie, dass hier was zwickt und da irgendwie die Haare einem aus. Aber es war sehr schwammig und es ist ungeheuer schwierig, etwas in den Griff zu bekommen, was man überhaupt nicht verstanden hat. Wie soll ich gegen das Altern arbeiten oder für Gesundheit arbeiten, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, was Alterung ist? Und das haben wir wirklich erst in der letzten Dekade, aber insbesondere in den letzten 5 Jahren begonnen zu entschlüsseln, konkret auch zu definieren. Wir heißt wirklich die Spitzenforschung. Es gibt auch, man kann die auch gut nachlesen, inzwischen 12 definierte Kennzeichen des Alterns. Das sind teilweise so hochmolekulare, zelluläre Prozesse, wo es um das Genom und das Erbgut geht, was kaputt geht, sich nicht mehr richtig repariert, oder die Telomere, die unsere Chromosomen schützen, die nicht mehr richtig funktionieren. Aber es gibt diese 12 Kennzeichen. Wer interessiert ist, einfach googeln und nachlesen. Es lohnt sich tatsächlich, einmal zu verstehen. Wenn wir die jetzt hier alle aufschlüsseln würden, würden wir noch in 5 Stunden reden. Aber das ist total interessant und die hängen alle miteinander zusammen. Also tatsächlich hängt die Darmflora mit Entzündungen, mit dem Genom und irgendwie mit den Mitochondrien und irgendwie hängt das alles zusammen. Und jetzt kann man verstehen, okay, wie die alle so langsam anfangen, irgendwie nicht mehr so zu funktionieren. Und wenn man aber weiß, was eigentlich kaputt geht und wie diese Altersprozesse laufen, dann kann man natürlich auch drüber nachdenken, wie kann man dafür sorgen, dass diese Prozesse langsamer laufen, dass man das Altern bremst und dass man Mittel dagegen findet. Und ja, man hat auch herausgefunden, dass solche eigentlich überdachte Binsenweisheiten wie ernähr dich gesund und mach viel Sport bis auf die tiefsten molekularen Ebenen wirken. Also tatsächlich unsere Zellkraftwerke werden angeworfen. Die Nährstoffsensoren in den Zellen werden wieder fit gemacht. Also das, was wir vorher wussten, ess nicht so viel Schweinebraten, trink nicht so viel Bier, ess mehr Brokkoli, das wirkt tatsächlich bis in die tiefsten molekularen Ebenen.
Aber es ist auch ein bisschen traurig, weil man konnte ja vorher, wenn man es nicht so genau wusste, konnte man sagen, ich esse jetzt den Schweinebraten und trinke das Bier, ja, genieße das Leben. Wer weiß, ob das überhaupt jetzt so einen großen Einfluss nimmt, wenn ich mich gesund ernähre und das nicht tue.
Ja, gut, also auch da gibt es eine positive Nachricht, nämlich wir müssen jetzt alle nicht die unglaublichsten Asketen werden und den ganzen Tag nur von einem Salatblatt leben, das ist es auch nicht. Es ist tatsächlich alles relativ moderat, nämlich irgendwie zu sagen, ess einfach viel mehr Gemüse und ess nicht so viel Fleisch. Ja, tatsächlich, Fleisch hat irgendwie einfach Zytokine, entzündliche Stoffe, das wussten wir auch vorher schon. Die Wirkung von Gemüse ist irgendwie tatsächlich nicht nur, dass es irgendwie ein bisschen gut ist für Herz-Kreislauf-System, sondern tatsächlich, dass da so viele chemische Stoffe enthalten sind, die für unsere Zellen wichtig sind. Wir wissen einfach mehr, dass es wirklich gut ist. Und aber genau, man darf auch weiter sein Bierchen trinken, man darf auch weiter sein Stückchen Fleisch essen, aber es ist einfach nur noch viel klarer, wenn du den ganzen Tag so diese westliche Diät isst, nämlich irgendwie viel Zucker, viel Weißbrot, viel Fleisch, das ist einfach schlecht. Und man kann es echt konkret sagen, also Ernährungsforscher können in so großen Studien, also die Umstellung von der westlichen Ernährung, diese westliche Ernährung, das ist die mit viel Zucker und Fleisch und Weißbrot, auf eine gesunde mediterrane Ernährung bringt bis zu 10 Jahren gesunde Lebenserwartung. Das ist ja jetzt irgendwie nicht ein paar Wochen.
Und Sie haben ja vorhin schon angedeutet, ist es auch vielleicht nie zu spät. Also spätestens ab 40 haben Sie vorhin gesagt, ich bin jetzt gerade 40 geworden. Das heißt, ich kann jetzt anfangen und dann kriege ich noch was raus am Ende hinten.
Das ist ein gutes Alter, auch 50 und auch, also nee, nicht nur nie zu spät, heißt auch mit 60 tatsächlich noch. Also es geht immer darum, wenn man, wir kennen ja viele Menschen haben ja dann einmal so einen Krankheitsschock, dann weiß ich nicht, mit Anfang 60 tritt ja dann oft dann, also Krebs durchschnittlich ja mit 69, aber so mit den 60ern kommt oft Krebs oder der Herzinfarkt oder Herzprobleme. Wenn man einmal so ein Aufweckerlebnis hatte, das ist tatsächlich der Moment, wo man auch sagen kann, wenn ich jetzt wirklich anfange umzustellen, noch Sport zu machen, viel mehr, 5-mal die Woche Sport, ganz entspannt anfangen und einfach gesund essen, das wirkt tatsächlich sehr schnell und sehr langfristig. Am besten ist es aber im mittleren Alter anzufangen. Da gibt's viele große Studien, Statistiken zu. Es senkt die Risiken für alle Alterserkrankungen drastisch, ja.
Aber heißt es denn im Umkehrschluss auch, dass ich, wenn ich noch jung bin, also sagen wir mal 20, ich so richtig auf die Kacke hauen kann und es egal ist, was ich tue? Oder wenn ich spätestens mit 40 dann anfange, oder kann man das so auch nicht sagen?
Nee, klar, also es ist ja einfach am besten, das ist, wenn man von vornherein versucht, halbwegs gesund zu leben. Am Anfang verzeiht es einem der Körper noch mehr, aber du brauchst dann halt auch wieder ein paar Jahre, um das aufzuholen. Aber es ist relativ einfach, das ist irgendwie wie mit dem gepflegten Garagenwagen, ja. Also wenn ich mein Auto aufpasse und den Ölwechsel regelmäßig mache von Anfang an und nicht durch jedes Schlagloch heize, dann hält das Auto natürlich halt gerne auch mal 15 Jahre und fährt 400.000 Kilometer. Aber wenn ich das Auto halt irgendwie immer auf Vollgas in einem guten Bereich fahre, mir auch nach 3 Jahren der Motor um die Ohren. Das ist mit dem Körper auch nicht anders. Und das ist inzwischen sehr klar erwiesen. Also mit 25 irgendwie 20 Jahre rauchen, muss ich sagen, war bei mir so. Ich habe viel zu lange geraucht, habe dann aber auch mal dann vor 10 Jahren aufgehört. Und das wirkt sich dann im Nachhinein dann zum Glück auch noch aus.
Lassen Sie uns nochmal aufzählen, was man alles tun muss. So heißt es ja auch in Ihrem Untertitel. Also ja. Sie haben jetzt gesagt, gesunde Ernährung, Sport, was gibt's noch?
Prävention die Prävention auch ernst zu nehmen, das ist das, woran ja viele Mediziner dann auch verzweifeln. Wir wissen ja vieles auch seit Jahrzehnten, was wir eigentlich tun sollten, aber nochmal auf die Krebstodesfälle zurückzukommen, das hängt tatsächlich hauptsächlich an den einfachen Sachen, Rauchen, Übergewicht, mangelnde Bewegung, versuchen die Krebsforscher seit Jahrzehnten so aufzuklären, machen wir aber irgendwie trotzdem immer noch nicht ausreichend. Könntest du aber ganz vieles im Griff kriegen. Dasselbe ist noch sehr klar geworden in den letzten 5, 6, 7 Jahren auch, gilt auch für Demenz. Muss man halt auch im mittleren Alter dann damit anfangen, dass tatsächlich alles, was mit Sport zu tun hat, viel Bewegung tatsächlich dafür sorgt, dass das Demenzrisiko drastisch nach unten geht. Es gibt ja so Grundregeln, die auch schon aufgestellt worden sind, zum Beispiel von den Herz-Kreislauf-Forschern, gibt's ja von den verschiedenen Herzgesellschaften und Patientenvereinigungen. Gibt es auch so 7 bis 10 Regeln, was man machen soll für Herzgesundheit. Tatsächlich gilt das auch, sind es fast die gleichen Regeln, die auch für alle großen Organsysteme gelten. Wenn man die sich einmal anschaut, dann ist das tatsächlich, gilt das tatsächlich für alle großen Alterserkrankungen. Das ist eigentlich ganz praktisch.
Gesundheit, Bewegung, Vorsorgeuntersuchung, gibt es noch was oder?
Das sind eigentlich die großen, weil nicht rauchen, haben wir ja schon irgendwie angesprochen. Klingt jetzt alles relativ einfach, aber man muss schon ein paar Sachen dann zusammenkriegen, weil 5, 6 Tage die Woche regelmäßig Sport machen, muss man halt erstmal ins Leben integrieren können. Oft die Ernährung halt auf ein bisschen gesünder umstellen, muss man auch sich vielleicht dran gewöhnen können. Ja, aber es ist dann im vollen Alltag sind das dann schon viele Aktivitäten, die man zusammenbringen muss. Und oft ist es halt auch nicht so einfach, dann zu sagen, ich gehe halt mit 50 immer zur Prostata-Vorsorgeuntersuchung oder zur Darmkrebs-Vorsorgeuntersuchung. Aber zum Glück tut sich da halt eben auch einiges, dass man zum Beispiel jetzt für Alzheimer werden gerade Bluttests entwickelt, dass man Alzheimer sehr früh finden kann. Das ist natürlich viel einfacher, so einen Bluttest zu machen. Dasselbe gilt auch für Krebs, sind auch die ersten Bluttests, die auf den Markt kommen, wo man auch sagen muss, es ist natürlich einfacher, statt eine Darmspiegelung zu machen, zur Vorsorge zu sagen, ich lasse mir einmal Blut abnehmen. Das ist natürlich für den Alltag viel einfacher.
Man kann diese Vorsorgeuntersuchungen machen und man macht Sport, man beschäftigt sich viel mit dem Thema Gesundsein allgemein und hat dadurch sozusagen das mehr in der Hand. Aber gleichzeitig werden manche Leute trotzdem krank und da hatte ich jetzt in Ihrem Buch so verstanden, dass sich da auch viel getan hat. Also dass eben das Projekt Lebensverlängerung liegt nicht nur daran, wir können jetzt selbst sehr viel mehr tun, weil wir viel mehr wissen, sondern auch wenn wir krank werden, ist die Chance, dass wir trotzdem noch einigermaßen mit einem guten Gefühl weiterleben können, auch drastisch gestiegen in letzter Zeit.
Ja, Fortschritt läuft nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, immer die gleichen Schritte, immer im gleichen Tempo geht es immer voran, sondern halt Verdoppelungssprünge 2, 4, 8, 16, 32. Das heißt, das Wissen nimmt immer in der doppelten Menge in der gleichen Zeit zu. Und wenn man von so einem kleinen Niveau kommt, dann fühlt sich das irgendwie alles immer gleich an. Aber irgendwann kommen die zum Tragen. Wir merken, wir haben in 5 Jahren irgendwie mehr gelernt als in 25 Jahren zuvor. Und das macht sich in der Medizin sehr stark bemerkbar. In der Krebstherapie haben wir in den letzten 10 Jahren gleich mehrere epochale Sprünge gehabt, die es in den Jahrzehnten vorher so nicht gab. Und diesmal haben wir gleich in einem Jahrzehnt das alles geschafft. Es gibt ganz viele neue Krebstherapien, auch ganze Therapiebereiche wie die Immuntherapie, die dazu geführt haben, dass viele Krebsformen inzwischen gut zu managen sind. Nicht, dass wir sie alle managen können, aber viele. Und wir sind auf dem Weg, dass viele, viele Krebsarten, es gibt ja dann doch einige, tatsächlich eher zu einer chronischen Krankheit werden. Das heißt, wir werden sie nicht ganz los, aber wir können sie gut in den Griff kriegen. Das war vorher eigentlich, ich denke mal, wenn man in den 90er Jahre zurückgeht, da waren doch einige Krebsforscher noch der Meinung, dass Krebs für immer eine unheilbare Krankheit sein wird. Das hat sich zum Beispiel komplett geändert, diese Ansicht. Innerhalb von kaum 15 Jahren sind wir da optimistisch geworden, dass Krebs in vielen Fällen, nicht in allen, in vielen Fällen eben dann doch kein Todesurteil ist. Vor allem umso früher man Krebs entdeckt, können wir ihn fast immer eigentlich managen, was natürlich schon eine tolle Nachricht ist. Das sehen wir ja in vielen Bereichen. Wir sehen das bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähnlich. Die kriegen wir genauso gut in den Griff. Das heißt nicht immer, dass man mit einer Pille alles wegmachen kann, aber es sind halt oft eben keine tödlichen Erkrankungen mehr und oft kriegt man halt eben auch Schmerzen und Leiden und eine Verkürzung der Krankheit in den Griff. Und das ist sehr gut. Da könnten wir jetzt alle Bereiche durchgehen. Dasselbe gilt natürlich auch vor allen Dingen für Demenzerscheinungen, die das schwierigste Gebiet sind, weil das Gehirn sehr kompliziert ist für die Medizin, weil das Gehirn auch besser geschützt ist, Medikamente schwerer hinkommen. Aber auch da entwickelt sich inzwischen vieles. Das führt halt alles dazu, wenn man das zusammennimmt mit diesen ganzen vielen neuen Ansätzen in Dutzenden medizinischen Forschungsfeldern, dass viele Krankheiten halt einfach managen sind.
Gibt es denn auch Forscher, die realistisch oder sagen wir mal, wie sagt man, seriös, gibt es seriöse Forscher, die sagen, der Mensch kann auch unsterblich sein?
Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de/newsletter.
Nein, gibt es überhaupt nicht. Also da sehe ich überhaupt niemanden. Und selbst in, also auch alle Alternsforscher, die meisten Alternsforscher sind ja nicht Alternsforscher per se, sondern sie kommen aus verschiedenen biologischen oder medizinischen Bereichen. Also oft sind es ja zum Beispiel ja, Neurobiologen, die halt an der Alterung des Gehirns forschen, die dann auch in die Alternsforschung gehen. Oder eben halt auch die Onkologen. Allen geht es erstmal darum, die Gesundheitsspanne zu verlängern. Gesundheitsspanne heißt die Zeit, die ich im Leben habe, ohne Krankheit und Leiden. Ja, so. Und wenn mir im Alter eben diese Krankheiten ausbleiben und ich eben halt nicht mit 75 Krebs und mit 80 Alzheimer bekomme, dann lebe ich zwischen der Konsequenz auch länger, weil eben die Todesursachen zurückgedrängt werden. Und das ist eigentlich das Ziel. Also niemand forscht daran zu sagen, ich möchte jetzt eben das Leben auf 120 verlängern, sondern es geht darum, dass das längere, das gesunde Leben länger wird und dann wird auch das Leben länger. Aber es geht, niemand glaubt daran, dass wir die 150 oder die 200, die 250 mal eben so erreichen.
Aber
Aber, darf ich dir noch einen Satz dazu
ja,
sagen?
gerne.
Aber es hat sich im Gegenzug aber auch noch kein Mechanismus in der Forschung gefunden, der sagt, es ist ein einprogrammierter Zelltod, der sagt irgendwie spätestens mit 120 ist Schluss. Das ist im Moment einfach nur die empirische Erfahrung, dass das biologische System irgendwann halt nicht mehr so funktioniert und dass diese Alterungsprozesse dazu führen, dass man irgendwann, bis jetzt war das eben so, so um die 120 spätestens dann alles nicht mehr funktioniert. Es gibt aber auch, und das sehen auch viele Forscher eben auch so, keine Hinweise darauf, dass wenn man die Prozesse vorher besser am Laufen hält, dass sie nicht dann auch länger laufen könnten.
Das ist so ein bisschen vielleicht dann der Strohhalm, an den sich die Unsterblichkeits, sagen wir mal,
Genau,
Forscher
richtig.
oder Fanatiker, wie auch immer sie nennen möchte, dran klammern, dass es jetzt keinen Beweis dafür gibt, dass der Mensch
Ja.
biologisch sterben muss.
Ja, genau. Das sind natürlich, das sind ganz, ganz wenige. Und das sind dann, wie gesagt, auch jemand, der jetzt irgendwie aus der Spitzenforschung kommen würde. Also ist ja in einem Universitätsklinikum, ein Alternsforschungsinstitut leitet, zählt sich zu den Unsterblichkeitsforschern. Aber es ist natürlich ein so schön, herrlich, aufregendes, glamouröses, glitzerndes, Thema, dass wenn man sich hinstellt und sagt, irgendwie, wir können alle 500 werden, hier ist, was sie dafür tun müssen, dass man damit sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber wirklich auf der seriösen Seite, auch da gibt es dann Auseinandersetzungen, weil natürlich ein paar, die eine Hälfte sagt, wir glauben nicht, dass die biologischen Systeme dann wirklich länger als bis 120 am Laufen gehalten werden können. Unser Ziel ist irgendwie, dass sie bis 100 irgendwie richtig laufen. Und dann gibt es halt einige, die dann auch schon auch gerne mal heiß diskutiert werden, die dann sagen, naja gut, aber wenn ich diese Systeme am Laufen halte, warum soll es dann nicht vielleicht auch mal 130 werden? Das ist so ein Moment der Zwist in der Forschung.
Unsterblichkeitsthema führt uns so ein bisschen jetzt auch in diesen philosophischen Aspekt des Themas
Ja.
hinein, weil es natürlich immer viele Philosophen, sage ich jetzt mal, gab, die gesagt haben, na, der Mensch ist auch mental, psychologisch nicht für die
Ja.
Unsterblichkeit gemacht, sondern gerade die Endlichkeit und das
Ja.
Bewusstsein darum, dass Dinge einmalig sind, vielleicht auch nur in bestimmten Lebensspannen möglich sind. Das gibt dem Leben auch eine gewisse Struktur und Qualität, die es
Ja.
sonst nicht hätte. Also wir würden quasi auch Mentales gar nicht damit klarkommen, viel zu lange zu leben.
Ja. Ja, Sie finde ich recht. Das ist natürlich auch ein großes Thema in der Philosophie schon seit zurück zu Aristoteles. Er hat aber zwei interessante Aspekte, die jetzt da dranhängen. Zum einen, das haben wir noch gar nicht so angesprochen, aber die durchschnittliche Lebenserwartung, die steigt, aber vor allen Dingen halt gehen viele Demografen davon aus, dass einfach die Mehrheit der jetzt geborenen Generationen einfach die 100 erreichen werden und zumindest erreichen können. Das heißt, die jungen Generationen jetzt, die haben, wenn sie nach vorne gucken, sollten sich darauf einstellen, dass 100 eher ihr Lebensalter ist als 70. Und das strukturiert einem das Leben natürlich schon mal ganz anders. Das ist zwar noch nicht die Unendlichkeit, aber das ist schon ein deutlich längeres Leben, als wir es so aus den letzten Jahrtausenden eben kannten. Das bringt ja auch andere Strukturen mit sich, so erstens. Und zweitens, es gibt auch viele, die jetzt schon halt gesund 110, 120 geworden sind, auch viele, und die wurden in den letzten Jahrzehnten auch genau untersucht. Und es ist so, dass die Menschen dann oft eben doch auch ein glückliches Leben hatten. Auch bis 110, auch wenn es sich so lang anfühlt. Weil sie halt einfach in der Umgebung lebten, wo sie halt einfach Familie haben, Enkelkinder, Urenkelkinder, Ururenkel inzwischen. Und wenn man halt auch fit ist mit 95 und dann viele von denen tatsächlich teilweise noch arbeiten gegangen sind und noch Bergwandern mit 100 und so weiter, dann ist das auf einmal auch gar nicht lang.
Einer meiner letzten Podcast-Gäste war der Philosoph Wolfram Eilenberger. Und da kamen wir auf das Thema das Leben als Projekt. Und er hat sehr starke, sag ich mal, Gegenrede gegen dieses Vorhaben oder gegen dieses Lebensverständnis gehalten hat, gesagt, naja, aber es ist vielleicht auch gar nicht gesund, immer zu denken, man muss jetzt was machen, man muss immer jetzt wieder was abschließen, so wie man es aus dem beruflichen Alltag kennt, sondern es ist doch viel besser, das Leben einfach zu leben und nicht immer als Projekt anzusehen. Nun trägt ja Ihr Buch sogar das Leben als Projekt schon im Buchtitel. Und das führt mich hier dann zu der einen Idee oder zu der einen Frage, wie verhält sich denn Qualität und Quantität? Wir hatten es vorhin schon mit dem Schweinebraten und dem Bier. Oder eben auch, ich sehe, Sie haben so auch so eine moderne Uhr, die wahrscheinlich irgendwelche Tracking-Mechanismen hat. Sagen, wenn man sich überprüfen kann und überprüfen lässt die ganze Zeit, das führt ja wieder irgendwie auch zu so einer Art von Backlash, wie auch immer das Wort ist, da habe ich mir gedacht, was einen irgendwie dann unter Druck setzen kann.
Klar, also man kann in diese Spirale der Selbstoptimierung kommen, wo man wirklich versucht, sein ganzes Leben durchzuoptimieren. Das ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Es ist natürlich so, also dass emotionale Gesundheit spielt einen genauso großen Teil für eine gesunde Lebenserwartung wie die anderen physiologischen Aspekte. Dazu gehört natürlich auch, wenn man sich irgendwie die ganze Zeit irgendwie selbst optimiert und anstrengt und das Leben wirklich zum Projekt wird und stresst, dann macht das alles gar keinen Sinn. Das sehe ich auch so. Aber das, was ich als Projekt verstehe, ist tatsächlich irgendwie sich mehr mit dem eigenen Körper, der Biologie und natürlich dann auch mit dem, was wir selber sind und was ich bin als Mensch auseinanderzusetzen. Dazu, ich finde es halt auffallend, dass viele halt ihren Körper einfach total vernachlässigt haben, als wäre er gar nicht Teil ihrer selbst. Ja, ich stopfe halt alles in mich rein, brauche irgendwie 4 Päckchen Kippen am Tag und wundere mich dann, dass ich ständig krank bin und mich schlecht fühle. Ich möchte mich aber ja gar nicht schlecht fühlen. So. Und wenn wir jetzt mal kurz im religiösen Bereich auch bleiben, ich finde es zum Beispiel sehr interessant, dass die Siebten-Tage-Adventisten gehören ja zu dieser Gruppe von Menschen, die in so einer sogenannten Blue Zone leben, aber die ja tatsächlich eine große Untersuchungsgruppe waren. Davon gibt es eine große Gruppe, die in Kalifornien leben und wo man festgestellt hat, die werden alle ja so viel älter. Warum eigentlich? Und da gehört es eben schon von vornherein zur Lebensphilosophie, dass man den Körper als vielleicht nicht als etwas Heiliges, aber als etwas Spirituelles betrachtet und den hält man in Ordnung. Und wenn man das nicht macht, dann verstößt man gegen doch eigentlich ein grundlegende Lebensregeln. Und deswegen haben die von vornherein alle nicht, trinken alle nicht viel, essen viel gesünder, essen vor allen Dingen vegetarisch und werden dann älter. Also das ist ja ein Blick auf den Körper als Teil irgendwie auch des Spirituellen, den wir oft aber eben nicht haben. Und das finde ich wichtig.
Ist sich im Tagesadventisten, würden wir in Deutschland sagen, eine Freikirche. Und die haben ihren, das habe ich in ihrem Buch gelesen, ihren Ursprung in einem Ort in Kalifornien. Und der gehört zu einer dieser Blue Zones. Das sind bestimmte Regionen in der Welt, wo Leute besonders alt werden. Da gibt es so eine Insel in Japan, Sardinien gehört noch dazu. Ja. Und eben auch diese Gegend nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht gelesen haben, das Buch, was sie ja vielleicht hoffentlich noch tun, aber als Hintergrundinformation. Aber es führt mich trotzdem nochmal zu dem Gedanken, dass ich denke, diese Möglichkeiten des technischen Trackings und die Möglichkeiten, ja eben so quasi live darüber Bescheid zu wissen, wie gut ich auch performe in Bezug auf mein Leben, das ist doch irgendwie nochmal was anderes als das Sieben-Tages-Adventisten-Ding, einfach den Körper als was Heiliges ansehen.
Ja, das stimmt. Ich wollte nur sagen, es gibt ja die Wege dazwischen. Genau, also wenn ich mich den ganzen Tag tracke, das ist ja diese Falle der Selbstoptimierung, die sehe ich auch. Und das machen ja auch manche Menschen. Ich habe nur gesagt, ich finde es halt wichtig, dass man ein bisschen mehr auf seinen Körper achtet. Und dass man meine Rede war zu sagen, dass man den Körper halt nicht als etwas Abstraktes, das irgendwie an mir dranhängt, betrachtet. Und ich finde, das machen wir halt irgendwie oft so. Und wir behandeln unsere eigene Biologie schlecht. Und dann wundern wir uns, wenn wir uns auch psychisch schlecht fühlen, weil unser Körper irgendwie nicht drauf ist. Und das fände ich eigentlich schade.
Sie haben ja in Ihrem Buch auch von diesem einen Test geschrieben, der entwickelt wurde, wo man das biologische Alter bestimmen kann. Der aber, wenn man ihn ganz ehrlich den Menschen präsentieren würde, ihnen eigentlich quasi die Lebenserwartung für den nächsten Tag bestimmt. Also sagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am nächsten Tag stirbst, wenn man es mal ganz im Klartext sagt. Und das geht für mich auch so ein bisschen in die Richtung, ja, weil man das würde bei mir das Gefühl hervorrufen, dass ich ja dann auch mich letztendlich schuldig fühlen muss, wenn ich da jetzt ein schlechtes biologisches Alter habe, weil ich ja weiß, wenn ich mich jetzt anders verhalten hätte, dann hätte ich ein besseres biologisches Alter, wo man ja sonst, wenn man einfach lebt und jetzt darüber gar nicht so nachdenkt, dann kann man sich auch viel mehr in so eine Art von Schicksalsergebenheit hineingeben, die ja vielleicht auch irgendwie entlastend ist.
Ja, also wir können inzwischen das biologische Alter messen, also das, wie wirklich auf zellulärer Ebene sich der Körper im Laufe unseres Lebens entwickelt hat. Und wir kennen das ja oft, das ist plastisch zu erklären, du gehst zum Klassentreffen und manche Leute sehen irgendwie aus, als wären sie immer noch 30 und die anderen sehen aus, als wären sie schon 70. Also das, was sich so äußerlich abzeichnet, das kann man auch zellulär messen, wie wir altern tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, wie wir gelebt haben. Krankheiten können das beeinflussen. Aber wenn ich halt eben 4 Päckchen Zigaretten am Tag seit 30 Jahren rauche, dann habe ich meine Zellsysteme halt kaputt gemacht. Das kann man inzwischen mit einem komplexen zellulären, molekularen Test bestimmen, dieses biologische Alter. So, das ist erstmal die Voraussetzung. Ja, und ich habe das auch gemacht. Ich bin genauso alt, wie ich tatsächlich, oder ein Jahr jünger, schon ist in meinem Pass steht. Und Sie haben recht, der Test bemisst eigentlich am Ende nur die Wahrscheinlichkeit sozusagen des Ablebens und rechnet das dann in den Lebensalter um, damit das irgendwie nicht so harsch klingt. Das stimmt. Man muss ja diesen Test auch nicht machen, aber es ist natürlich für die Forschung sehr hilfreich zu sagen, was passiert, wenn ich Krebs oder Demenz habe, altert der Körper schneller oder langsamer? Und muss ich das persönlich machen, so wie ich jetzt einen Bluttest mache, nur um mal zu wissen, wie es mir geht? Ja, ich habe es aus Forschungsinteresse gemacht. Ich würde es auch nicht jedem empfehlen, weil es natürlich klar ist, es kann einem natürlich Schuldgefühle machen und sagen, oh Gott, habe ich mich so schlecht verhalten, wie das mir der biologische Test anzeigt. Ich bin 60, obwohl ich 40 bin. Das fühlt sich mit Sicherheit dann irgendwie nicht so gut an. Natürlich auch Menschen, die sagen, wow, da steht 30, obwohl ich 40 bin, jetzt fühle ich mich ganz toll. Ich glaube, da sind die Menschen alle so unterschiedlich. Manche ziehen wahnsinnig viel Kraft auf, sich ständig zu messen, sich zu verbessern. Und manchen Menschen gefällt das einfach gar nicht. Ich finde, das kann man so schwer über einen Kamm scheren.
Ja, das stimmt. Ich muss jetzt eben an meine Mutter denken, die schon jetzt ein bisschen älter ist, aber sie ist jetzt sozusagen in der zweiten Hälfte ihrer 70er und macht sich natürlich auch schon Gedanken über, wie das noch werden wird jetzt in den nächsten Jahren. Noch ist sie sehr gesund, es geht ihr gut, aber sagt dann eben auch, ja, manche Sachen will ich auch gar nicht wissen, weil sonst mache ich jetzt andere Dinge nicht mehr und schränke mich zu sehr ein und
Ja.
verliert das Leben einem an zu viel Qualität.
Klar.
Es ist immer diese Spannung eben wieder.
Genau, das ist die Spannung. Genau. Ich meine, ich gebe keinen Rat, sich selber zu optimieren, bis dahin, dass es wehtut. Es geht natürlich darum, einfach diese Balance zu finden. Aber hinterher nicht mit 80 zu sagen, warum sitze ich denn jetzt mit 80 nur noch irgendwie im Sessel und kann mich nicht mehr bewegen und klage den ganzen Tag mein Leid, dass es mir so schlecht geht. Ich versuche nur die optimistische Botschaft darin zu finden und die sagt, wenn ich ein bisschen auf mich achte, dann kann ich auch dafür sorgen, dass ich mit 80, 85 mich halt eben doch noch ganz gut fühle und auch nicht so viel Angst davor haben muss vor dem Alter. Und das ist ja so, dass das Alter historisch gesehen negativ besetzt ist, nämlich mit Leiden verbunden, dass auch vor allen Dingen alte Menschen gesellschaftlich immer als wertloser gelten in der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung. Was eben damit da zusammenhängt, dass all diese physischen und körperlichen Verluste auftreten. Und da würde ich einfach gerne dagegen reden und sagen, dass das Altern kann halt einfach eine echt eine gute Zeit sein und wir müssen da unseren Blick ein bisschen drauf ändern.
Obwohl das Alter ja auch historisch gesehen immer mit Weisheit verbunden wurde. Das haben
Klar.
wir heutzutage auch weniger, als dass wir es früher hatten.
Genau, wenn wir heute, dann ich finde es heute schon sehr negativ besetzt. Auch gesellschaftliche Diskussionen geht immer, da geht es immer um den Pflegenotstand und die Rentenkrise und überhaupt und die Alterspyramide und ach, irgendwie ist alles irgendwie ganz furchtbar. Und ich finde, man kann das auch ein bisschen umdrehen.
Hat denn Ihre Beschäftigung mit diesem Lebensverlängerungsthema auch was damit zu tun, dass Sie irgendwann angefangen haben, sich vor dem eigenen Tod zu fürchten?
Interessanterweise gar nicht. Für mich kam das rein aus dem Interesse an der Forschung und ja, uns am Anfang gesagt, ich war für den Spiegel als Korrespondent im Silicon Valley, habe da das Büro aufgebaut und so ab 2010, 2011, als gerade so diese ganzen großen Themen digitale Technologien, Daten, künstliche Intelligenz hochkamen. Und sich schon da andeutete, dass das als erstes zu einer Wissensrevolution führen würde, weil wir auf einmal unglaubliche Mengen von Informationen verarbeiten können, nutzbar machen können. Wir können irgendwie Gensequenzierungen durchführen. Wir können irgendwie riesige Datenbanken mit Gesundheitsdaten aufarbeiten. Und auf einmal war schon allen klar, das revolutioniert das, was wir in allen Wissenschaftsbereichen, egal Biologie, Chemie, Medizin machen. So, und ich fand das wahnsinnig spannend, mehr zu lernen, mehr zu wissen und dann daraus auch zu folgern, okay, das wird die Medizin revolutionieren, was es ja auch hat. Also Krebstherapien haben wir schon gesprochen, aber auch die Corona-Schutzimpfungen, die beruhen ja auf mRNA-Technologie, die innerhalb die damals brandneu waren. Vor 2, 3 Jahren wurde das ja alles entwickelt. Das hat vieles revolutioniert und die Folge daraus, man sagt, Moment mal, aber wenn wir tatsächlich unsere Biologie so verstehen und wenn die Medizin sich revolutioniert, das muss ja dazu führen, dass wir länger leben und vielleicht auch gesünder. Daher kam diese Faszination aus dieser rein aus der Wissenschaft, ja.
Eine klassische oder sagen wir mal historisch gesehen sehr oft vorkommende Umgangsweise des Menschen mit der Endlichkeit ist ja auch an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Können Sie damit eigentlich was anfangen?
Da bin ich total unentschlossen. Einerseits, ja, ich mal im Nebenfach mal 8 Semester Philosophie studiert. Da kommt man ja auch so an einige große Fragen und da kommt man auch an die spirituellen Fragen und natürlich auch die Fragen des Danachs. Und deswegen will ich damit sagen, ich bin kein unspiritueller Mensch, tue mich aber sehr schwer, weil ich auf der anderen Seite ein sehr wissenschafts- und empiriegetriebener Mensch bin. Das beißt sich dann manchmal so. Und was so diese Frage des Danach betrifft, da bin ich so nicht so unentschlossen, aber oder zweifelnd. Vielleicht geht das auch vielen so.
Aber wäre es denn überhaupt eine schöne Vorstellung?
Ich glaube schon. Ja.
Es kommt natürlich auch an, wie
Also
es ist wahrscheinlich, wenn man sich so ganz an
ja,
die
ich glaube,
ganz
das
alten
geht.
Bilder mit der Hölle denkt, von denen dann
Ja, gut.
hoffentlich die wenigsten Leute noch irgendwie dran glauben, also zumindest in unserem Kulturkreis ist es nicht.
Genau.
Aber ich dachte jetzt auch, weil wir hatten ja vorher auch das Thema, dass der Mensch irgendwie für die Endlichkeit gemacht ist und dass bestimmte Dinge eben einen Wert dadurch bekommen, dass sie auch dann zu einer
Ja.
bestimmten Zeit passieren. Und das ist ja dann auch oft in der philosophischen Debatte darum, um das Leben nach dem Tod und wie man sich das vorstellt, so eine Frage, ja, aber kann das überhaupt das kann ja gar nicht, selbst wenn es das gäbe, kann das ja eigentlich nicht so sein wie unser menschliches Leben, weil das ist ja dann für die Ewigkeit bestimmt und unser menschliches Leben so, das würde ja in der Ewigkeit gar nicht funktionieren.
Absolut richtig. Deswegen, es ist, wie gesagt, bei mir beißt es sich immer mit dem, was wir halt aus der Wissenschaft irgendwie wissen. Und darüber wissen wir gar nichts. Wir wissen halt nur, alles ist irgendwie das, was wir empirisch bestimmen können. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass wir irgendwie über vieles halt einfach gar nichts wussten und dass es trotzdem
Ja,
gibt.
ist interessant, dass man darüber wirklich gar nichts weiß. Schade eigentlich. Vielleicht findet man ja doch noch was dabei raus. Also man weiß natürlich, dass die biologischen Prozesse aufhören. Das ist ja auch schon was zu wissen. Aber es ist halt immer noch schwer, unsere menschliche Persönlichkeit, unseren Charakter, wie wir als Mensch im Ganzen sind, nur darauf zu reduzieren. Das ist immer die große Frage.
Genau, das ist der Punkt. Ich halte mich dann zum Beispiel an einem Thema fest, die Quantenmechanik, irgendwie eine Spezialform der Physik, versteht ja eigentlich auch kein Mensch und da wurden ja auch Sachen herausgefunden, wo man sagt, wie kann denn das irgendwie sein? Versteht ja kein Mensch, das kann man doch alles ja nicht sehen und trotzdem hat man es dann am Ende herausgefunden. Also ich halte mich da mal offen.
Vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Sie haben ja schon gesagt, Sie selbst jetzt 51 rechnen schon so bis 90 ungefähr ein gutes Leben haben zu können. Aber Sie haben ja vorhin auch gesagt, die Forschung wächst exponentiell. Wie ist es denn mit denen, die jetzt gerade geboren sind, die jetzt Kinder sind? Ist für die in den nächsten Jahren schon irgendwie absehbar, was es noch für Revolutionen geben könnte und was die noch erwarten könnten?
Ja, konkret kann man das jetzt wahnsinnig schwierig vorhersagen, was eigentlich an Revolutionen vorherkommt. Aber also klar ist, Demokraten, sage ich schon, die Demografen erwarten, dass die Mehrheit der jetzt geborenen Generationen die 100 erreichen kann, ja, und wird. Natürlich kann man immer noch Krebs und Alzheimer und alles auch bekommen, aber viele Menschen werden, wir sehen es auch ja jetzt schon, der Durchschnitt muss gar nicht so hoch gehen, weil es gibt natürlich auch sozioökonomische Unterschiede, aber es gibt einfach immer mehr Menschen, die sowohl in Altersstufen vordringen und auch gesund vordringen. Und die Erwartungshaltung sollte für die jetzigen Generationen halt eher sein, okay, mein Leben wird halt einfach dann doch ein bisschen sehr viel länger sein als vorige Generationen. Das beeinflusst natürlich auch das, wie ich mein Leben lebe. Und dann vielleicht muss ich auch alles nicht so komprimieren, dass ich gerade in Ihrem Alter sitze, mit 40, da kommt ja dann alles aufeinander. Da muss ich jetzt Karriere machen, weil jetzt ist die letzte Chance, sonst geht es schon auf die Rente zu. Und dann irgendwie die 3 Kinder großziehen. Und wenn ich irgendwie Glück habe, kann ich vielleicht auch noch irgendwie ein Haus bauen irgendwo auf dem Land. Und dann alles schön in die Mitte gedrängt und dann wird alles ultra stressig. Ja, wenn man das ein bisschen entzerren kann, ja, und sagt, irgendwie, Moment, das muss doch gar nicht alles in der Mitte sein. Was ja noch mehr Platz und vielleicht mache ich dann mit 43 ja doch mal ein Jahr Sabbatical und mache was ganz anderes. Oder beschäftige mich einfach nur mit den Kindern, weil ich arbeite halt vielleicht nicht bis 63, sondern doch bis 70. Klingt erstmal schlimm, aber Moment mal, arbeite ich halt nur eine 3-Tage-Woche, weil ich habe ja immer Zeit zu arbeiten. Und habe 4 Tage halt, indem ich mich mit anderen Dingen in der Woche beschäftige. Das ist ja, diese Modelle, warum sollen wir die nicht denken? Ja, das ist ja alles, das ist immer nur die alte Gewohnheit. Wir arbeiten seit Beginn der Industriegesellschaft halt irgendwie 6 Tage, jetzt 5 Tage, ja, meine Güte, und immer volle Kante und immer bis zum selben Rentenalter. Aber das Rentenalter war halt auch genau das, weil die Leute wussten, mit Anfang 60 können die ja alle nicht mehr, da müssen sie halt in Rente gehen. Daher kommt das ja am Ende alles. Das ist ja künstlich eingeführt nach dem Motto, wenn man überlegt, 1950 war die Lebenserwartung in Deutschland bei Geburt 66. Ja, das war genau sozusagen, wenn ich da geboren wurde, war meine Erwartung, ich arbeite wirklich bis zum Fall. Dann habe ich zwischendrin noch ein Jahr irgendwie im Sessel. Aber das gilt ja eigentlich für uns gar nicht mehr. Also ich muss ja dieses künstliche Rentenalter gar nicht mehr so aufrechterhalten. Sagen wir, warum können unsere Lebens- und Arbeitszeit ja anders gestalten? Und das finde ich eine wichtige Diskussion in der Zukunft.
Herr Schulz, vielen Dank für diesen optimistischen Podcast, der ja bei dem schweren Thema auch nicht ganz selbstverständlich ist. Und außerdem haben wir ja auch gar nicht so optimistische Zeiten oft heutzutage, ja, wenn wir auf bestimmte Themen gucken. Also vielen Dank für das Gespräch, Herr Schulz.
Vielen Dank.
Das war Über das Ende, Folge 21. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie mir einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon und mir auf Instagram, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Ihr Konstantin Sacher.